Guten Morgen. Es beginnt die große Baustelle, aber es ist noch nicht bei uns in diesem Haus und auch nicht in dem anderen Gebäude, das wir hoffentlich bald gemeinsam umbauen, sondern im Buch Nehemia im Alten Testament. Wir studieren dieses Buch zurzeit gemeinsam in unseren Predigten. Und wir sind da im 5. Jahrhundert vor Christus. Das Königreich von David und Salomon ist schon lange zerfallen und die Nachfolgestaaten sind von anderen Weltmächten geschluckt worden, die Israeliten vertrieben. Ein paar sind schon wieder zurückgekommen in eine briefmarkengroße Provinz. Juda, ein unbedeutender Fleck im persischen Weltreich. Sie haben den Tempel wieder aufgebaut, aber sonst war nicht viel los. Und in der Situation tut Gott etwas in Nehemia. Nehemia war einer der obersten Beamten des Perserkönigs Artaxerxes I. Das ist der Sohn von Xerxes, der die Griechen angegriffen hat, den kennen wir vielleicht noch. Und sein Sohn Artaxerxes hat eben Nehemia als einen seiner obersten Beamten gehabt. Und Gott setzt diesem Nehemia eine Vision ins Herz. Gott setzt diese Vision ins Herz. Nehemia sucht die Ehre Gottes und seine Vision ist es eben, die Stadt Gottes und das Volk Gottes wieder aufzubauen. Das ist das große Thema im Buch Nehemia. Nehemia ist einer, der das Wohl der Söhne Israels sucht. Er will ihr Unglück und ihre Schmach wenden. Das lesen wir alles in Kapitel 1 und 2. Und das trifft ihn auch bis ins Innerste. Damit das Volk Gottes, damit es ihnen wieder gut geht, an dem Ort, den Gott erwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und dass sie ihn dann dort wieder voller Freude anbeten. Und das sehen wir dann in Kapitel 12, 43 auch. Da steht, die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Es geht also nicht um ein Bauwerk in diesem Buch. Es geht um die Ehre Gottes. Gott setzt Nehemia diese Vision ins Herz und bringt sie zum Durchbruch. In Kapitel 1 ist er getroffen, er fastet, er betet, er weint, er wendet sich an Gott und er entwickelt einen Plan. Gottvertrauen und Aktion, die schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern die beflügeln sich gegenseitig. Er wartet da auf Gottes Zeitpunkt und Gott schenkt ihm, dass der König ihn ausrüstet mit allem, was notwendig ist. Nehemia kommt nach Jerusalem und Gott bringt dort die Vision zum Durchbruch. Nehemia studiert zuerst die Situation vor Ort und dann macht er wieder einen Plan und dann motiviert er die Juden für die gemeinsame Arbeit. Er beschreibt zuerst den Ist-Zustand, den sie selber sehen können. Kapitel 2, Vers 17, ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Dann, wieder 2 Vers 17, erklärt er sein Ziel, wo er hin will, wie er dahin kommen will und warum er überhaupt dahin kommen will. Er sagt, kommt und lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden. Und dann gibt er ihnen Gründe, warum es gelingen kann. Vers 18, und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs. Der Ist-Zustand, eine verödete, schutzlose, lächerliche Stadt. Das Ziel, die neue Mauer, der Weg, wir bauen alle gemeinsam, die Vision, wir werden nicht länger geschmäht und Gott wird geehrt. Und die Gründe, warum es gelingen kann, Gottes Wirken. Und jetzt passiert es. Fast alle machen mit. Nehemia hat das natürlich alles vorbildlich gemacht. Aber dass jetzt fast alle mitmachen, das ist schon ein Wunder. Ein Wunder Gottes. Und so kommen wir jetzt ins Kapitel 3, wo die große Baustelle losgeht. Mit dem gemeinsamen Bauen. Lesen wir mal ein Stück aus dieser ersten Liste Nehemia. Das Buch wird strukturiert durch verschiedene Listen. Das ist jetzt die erste. Lesen wir ein Stück aus dieser ersten Liste im Buch Nehemia. Ich lese mal die Verse 1 bis 3. Und der Hohepriester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Meah, bis an den Turm Hananel. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel ein, seine Riegel und seine Sperrbalken. Und ihnen zur Seite besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. Und daneben besserte Meschullam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meshesabels. Und daneben besserte Zadok aus, der Sohn Baanas. Es ist dort beim gemeinsamen Bauen Platz für jeden. Es sind über 37 Teams, die da erwähnt werden, Männer und Frauen, normale und obere Leute aus der Stadt, Leute vom Land, Goldschmiede, Salbenmischer, Händler. Keiner war ausgeschlossen. Sogar der Hohepriester selbst arbeitet mit. Und viele, von denen wir sonst überhaupt nichts wissen, wie zum Beispiel Sakur in Vers 2, für jeden gibt es einen Platz. Jeder ist wichtig. Und Gott übersieht niemanden. Er übersieht Sakur nicht. Sakur kommt jetzt für immer im Wort Gottes vor. Warum gibt es für jeden einen Platz? Jeder, der zum Volk Gottes, in Bund steht mit Gott, den verwendet Gott, um durch ihn sich zu zeigen in der Welt, um seine Ehre groß werden zu lassen, sein Wort weiterzugeben. Deswegen gibt es für jeden Platz. Und wir haben in der Gemeinde auch Platz für jeden. Prinzipiell ist niemand ausgeschlossen von vornherein. Und es werden überall Leute gesucht, die mitmachen. Bei der Musik, in der Technik, in den Kindergottesdiensten, bei der Gottesdienstleitung, beim Putzdienst, in der Evangelisation, Mission, Diakonie, Schulung, überall und so weiter. Wir sind nämlich eine Mitmachgemeinde. Ich bin in einer anderen Gemeinde aufgewachsen und habe jahrelang ein Kinoverständnis von Gemeinde gehabt. Ein Kinoverständnis. Setz dich 90 Minuten lang auf einen guten Platz, wo du die Show gut mitkriegst, die andere darbieten für dich. Und das ist ein Kino, keine Kirche. Ich hoffe, du wirst auch dein Kinoverständnis los, wenn du eines hast. Wenn du wissen willst, wie das bei mir damals gegangen ist, dann frag mich einfach nachher. Ich bin echt so froh, dass ich das los habe. Und ich bin auch voll froh, dass viele von euch auch kein Kinoverständnis haben. Viele von euch machen mit. Das ist echt toll, wir bauen gemeinsam. Aber für euch alle gibt es einen Platz zum Mitmachen. Es ist Platz für alle, für jeden und jede. Und es ist auch Platz für Unterschiede. Einige bauen da gegenüber ihren Häusern, zum Beispiel in Vers 10. Daneben besserte Jedaja, der Sohn Harumafs, aus, und zwar seinem Haus gegenüber. Das wird einige Male erwähnt, auch in Vers 23. Ich finde es super, dass ihnen so entgegengekommen wird. Sie kriegen ihre Aufgabe dort, wo sie sich daheim fühlen. Für andere ist es aber nicht notwendig. Die bauen nicht neben ihrem Haus. Manche machen auch zwei Abschnitte, wie zum Beispiel in Vers 24. Nach ihm besserte Binui, und der war schon in Vers 18 auch schon dran, jetzt sind wir in Vers 24, da kommt er wieder vor, der Sohn Henadads besserte dort einen weiteren Mauerabschnitt aus. Es gibt auch zum Beispiel diesen Baruch in Vers 20. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais, eifrig einen weiteren Mauerabschnitt aus. Andere Übersetzungen sagen, dass er besonders fleißig oder mit ganzem Einsatz gearbeitet hat. Es gibt Platz für jeden. Und es gibt auch Platz für Unterschiede. In ihrer ganzen Unterschiedlichkeit bauen sie doch gemeinsam. Ein Schlüssel da ist natürlich Organisation. Ich habe schon oft gemeinsam mit anderen Leuten etwas angepackt, egal ob das jetzt übersiedeln ist oder renovieren. Und wenn es viele sind, dann muss man die Leute irgendwie einteilen und organisieren, sonst steigen sie sich gegenseitig auf die Zehen. Und es ist auch sehr frustrierend, wenn alles planlos läuft. Bei einer Übersiedlung sind wir mal beim Studenten, das war noch in Innsbruck, sind wir in die Wohnung gekommen, wir haben gesagt, um 10 fangen wir an, um 10 sind wir da reingekommen und der hat noch seinen Computer ausschalten müssen und dann hat er einen Kasten aufgemacht und sein Hemd rausgeholt und angefangen zusammenzupacken. Ja, da sinkt die Motivation rapide. Ganz anders war das zum Beispiel bei Georg und Agnes. Da hat es verschiedene Teams gegeben und alles war super vorbereitet. Da ist es eine Freude mitzumachen. Und Nehemiah hat auch die Leute eingeteilt. Organisation ist nichts Ungeistliches. Und wir brauchen das auch in unserer Gemeinde, Organisation. Wenn du gerne organisierst, dann mach doch in der Gemeinde sowas wie der Nehemiah. Erhebe den Ist-Zustand, definiere Aufgaben, suche Menschen dafür. Ich suche dich dringend. Ich bin nicht gut darin, Teams aufzubauen. Aber ich glaube, dass es genügend Leute gibt, die das könnten. Wir haben zum Beispiel so ein Organigramm gemacht. Die Idee ist, dass man sieht, wer wo was macht in der Gemeinde. Wenn dich sowas interessiert, das wäre jetzt dringend notwendig, das wieder zu aktualisieren und vielleicht sogar zu verbessern. Also red mit mir, wenn dich sowas interessiert. Organisation ist ein Schlüssel für das gemeinsame Bauen. Und das Ganze ist eine Arbeit mit Ewigkeitswert. Schau dir mal Vers 8 an, das hat mich sehr getroffen, Vers 8. Daneben besserte Uziel, der Sohn Harhajas, aus, der Goldschmied. Und ihm zur Seite besserte Hanania, der Salbenmischer, aus. Und sie befestigten Jerusalem bis an die breite Mauer. Und sie befestigten Jerusalem. Was für eine Ehre muss das sein für Uziel und Hanania, dass sie das im Wort Gottes lesen. Welche Ehre ist es für uns, wenn wir mal lesen, daneben baute Timo, der Sohn Manes, die Gemeinde Gottes. Daneben baute Daniel, der Sohn Horsts, die Gemeinde Gottes. Daneben baute Esther, die Tochter Georgs, die Gemeinde Gottes. Und so weiter. Was für eine Riesenehre wird das eines Tages für uns sein, das zu lesen. Kriegst du da nicht auch Lust, dein Leben für etwas einzusetzen, das ewig Bestand hat? Die Arbeit am Misttor, die war jetzt wahrscheinlich nicht so begehrt wie die Arbeit am Schaftor. Und trotzdem sind alle gleich wichtig. Jeder Teil ist wichtig. Alles hat ewig Bestand, was du mit dem Herrn Jesus tust. In 1. Korinther 15, Vers 58, da steht, daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühen im Herrn nicht vergeblich ist. Was du mit dem Herrn Jesus tust, ist nicht sinnlos, vergänglich oder vergeudet. Verwendest du dein Leben für etwas, das bleibt, sind deine Ziele für dich und für deine Kinder im Herrn. Daneben besserte Uziel aus und ihm zur Seite besserte Hanania aus. Und sie befestigten Jerusalem. Welche Ehre, das von sich zu lesen. Habe ich vergessen, dass ich das sogar da dabei habe. Sie befestigten Jerusalem. Deswegen hat mich auch diese Dienstverweigerung in Vers 5 auch so betroffen gemacht beim Vorbereiten, beim Studieren der Stelle. Und daneben besserten die Tekoiter aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das ist einer der vielen Skandale in diesem Buch Nehemia. Ich finde das so toll, die Bibel, die ist nicht erfunden. Sie präsentiert uns nicht eine heile Welt, Es gibt immer Skandale dabei und die Menschen in der Bibel, die sind nicht die eigentlichen Helden. Gott ist der eigentliche Held. Die Bibel ist sehr ehrlich. Grund für mich, warum ich der Bibel vertraue, das haben Menschen nicht erfunden, die hätten das niemals reingeschrieben, dass sowas passiert ist. Sie beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Da kommt einer aus 1700 Kilometer Entfernung her. Jetzt sagt er mir, dass ich da die Mauer bauen soll. Der Dienst an der Mauer ist hart. Es ist ein Dienst. Das ist erniedrigend. Da muss man sich die Hände schmutzig machen. Wir wissen nicht, warum der Gemeinderat von Tekoa nicht mitgemacht hat, aber es ist klar, sie beugen ihren Nacken nicht im Dienst für Gott. Gemeinsam bauen im Reich Gottes ist immer ein Dienst. Und Diener sind keine Herren. Sie beugen sich vor Gott, ihrem Herrn. Was? Dieser Gott soll mir sagen, was ich tun soll? Frechheit. Dieser Stolz wäre eine natürliche Reaktion. Aber dieser Stolz ist ein Wahn. Wenn du erkennst, dass Gott existiert, dann ist er Gott und dann bist du nicht Gott. Calvin, der Theologe, hat mal gesagt, ist es einmal anerkannt, dass es sich um Gottes eigenes Wort handelt, so wird keiner so vermessen, ja geradezu des Menschenverstandes und gar allen menschlichen Sinnes beraubt sein, dass er dem, der da redet, den Glauben weigern möchte. Mit anderen Worten, du musst verrückt sein, wenn du Gottes Willen kennst und ihn ablehnst. Der Stolz macht verrückt. Ich hoffe sehr stark, dass niemand heute da ist, der sagt, Herr Jesus, ich mach nicht, was du willst. Wir werden ja gleich gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern. Und ich hoffe, dass niemand da ist, der bewusst sagt, danke Herr, dass du mich erlöst hast, aber ich beuge meinen Nacken nicht im Dienst für dich. Das wäre verrückt. Und es wäre auch echt blöd, weil das bedeutet ja, dass du darauf verzichtest, ein Leben mit Ewigkeitswert zu führen. Falls das so bei dir ist, kehr um. Bitte um Vergebung und um Hilfe. Beuge dich vor Gott und komm wieder zurück. Wenn du an Dienstverweigerung leidest oder wenn sonst irgendwas zwischen dir und Gott steht, dann bitte ihn jetzt um Vergebung. Vielleicht ist dir jetzt gerade noch etwas klar geworden. Durch Jesus haben wir Zugang zum Thron Gottes, zum Thron der Gnade. So steht es im Hebräerbrief in Kapitel 5, Vers 4. Lasst uns mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, auf dem sitzt Gott, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Also falls dir jetzt etwas eingefallen ist konkret, dann bete jetzt gleich, tritt jetzt gleich zum Thron der Gnade hinzu. Ja, Herr, wir loben dich dafür, dass du sagst in deinem Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst von jeder Missetat. Hilf uns zu erkennen, wo wir halsstarrig sind und unseren Nacken vor dir nicht beugen wollen. Und heile uns. Amen. Gemeinsam bauen. Da ist Platz für jeden. Es ist übrigens auch noch Platz zum Niedersitzen, da zum Beispiel nicht ganz vorne, sondern da in der Reihe. Gab es noch Platz für euch? Ja, okay, gut. Platz für jeden, auch für euch, wenn ihr stehen wollt, gern. Für Unterschiede, es gibt Dienst mit Ewigkeitswert. Die Baustelle brummt, die Mauer wächst, die Arbeiter wissen, was ihre Aufgabe ist. Niemand wird überfordert, niemand wird übersehen. Und das führt zu Leid und Begeisterung. Es führt zu Leid. Gemeinsam leiden 33 bis 37. Die Bauleute werden verhöhnt, beleidigt und beschimpft. Später werden sie sogar bedroht mit Angriffen. Da steht in 34 und 35, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen Sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen Sie zum Opfer schlachten? Wollen Sie es heute vollenden? Wollen Sie die Steine aus den Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und ein anderer sagt, was Sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt er Ihre Steinmauer ein. Da kommt eh nichts raus. Das kriegen die nicht hin. Das wird nichts. Die sind zu schwach. Das funktioniert nicht. Und das Gemeine daran ist, da ist was Wahres dran. Die Juden sind wirklich zu schwach. Das Projekt ist riesig. Eine Heidenarbeit wartet auf sie. Aber diese Beleidigung ist auch gottlos. Sie lässt Gott außer Acht, aus dem Blick. Gott ist die Triebfeder und es ist seine Ehre und seine Stadt und seine Leute. Wer die Gemeinde verhöhnt, der verhöhnt Gott. Gott wird da gerecht richten, dafür betet Nehemia. Nehemia lässt seine Verunsicherung, seine Angst, seinen Frust nicht an den Feinden aus, sondern er bittet Gott um Gerechtigkeit. Und Gott steckt dahinter, er gibt ihnen Kraft und Begeisterung. Und das siehst du eben an Vers 38, da sind sie gemeinsam begeistert. Vers 38, wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Wenn man was gemeinsam macht, hinter dem Gott steht, dann führt das oft zu Freude. Gott hat dem Volk ein Herz voller Begeisterung für die Arbeit gegeben. Organisation und Mitarbeit sind wichtig. Aber das geht alles nicht ohne Menschen, denen Gott ein Herz gibt, mitzumachen in seinem Reich. Menschen mit einem neuen Herzen. Wie wirst du zu so einem Menschen? Wie wirst du zu so einem Menschen? Das geht eben nur mit Gottes Hilfe. Siehst du dein Leben im Licht von Gottes Vision? Und ihr kennt vielleicht diese Geschichte, wo ein Mann zu einem Arbeiter hingeht und ihn fragt, was machst du? Und er sagt, ich lege Ziegel übereinander. Und er geht zum zweiten und fragt, was machst du? Und der sagt, ich baue eine Mauer. Und beim dritten fragt er wieder und der sagt, ich baue eine Kathedrale. Die machen alle dasselbe und doch nicht. Der Letzte sieht seine Arbeit im Lichte des großen Ganzen. Und er weiß, dieser Ziegel, der dient dazu, eine Kathedrale zu bauen. Siehst du dein Leben im Licht von Gottes Vision? Oder siehst du nur Ziegel? Bete dafür. Bete, Herr Jesus, bitte zeig mir neu, dass mein Leben von dir Sinn und Bedeutung für alle Ewigkeit hat. Dass mein Leben Teil ist von deiner großen Vision. Siehst du auch die große, die starke Hand Gottes in deinem Leben, die uns alle tragt, die in uns wirkt. Gott wirkt in und durch dich mit seiner Kraft. Oder siehst du nur die Ohnmacht und die Angst vor dem Ausbrennen? Bete dafür. Bete, Herr Jesus, du bist stark. Bitte zeig mir neu deine Kraft und nimm meine Angst weg. Siehst du deine Ziele im Licht von Gottes Ewigkeit? Oder denkst du nur an die nächste Schulstufe? An den nächsten Urlaub? Oder die Pension oder was nicht, die nächste, darf jetzt nichts sagen, will niemanden persönlich beleidigen. Beispiele aus meinem Leben, nächste Schulstufe. Wow. Alles steht im Lichte Gottes großer Vision. Und wofür lebe ich? Lebst du nur, bis du tot bist, oder lebst du in Ewigkeit weiter? Bete dafür. Bete, Herr Jesus, ich werde eine Ewigkeit mit dir verbringen. Bitte hilf mir, mich für dein Reich einzusetzen. Wir brauchen Gottes Hilfe. Nur durch Gottes Hilfe werden wir Menschen mit einem begeisterten Herz. Nehmen wir uns jetzt still, eine Zeit der Stille, wo jeder für sich Gott antworten kann auf das, was er uns in der Schrift sagt. Und nehmen wir uns Zeit, still für uns selbst diese Gebete zu beten. Ich werde abschließen mit einem Gebet. Gib uns ein begeistertes Herz für dich. Nimm das weg, was die Begeisterung dämpft, trübt, vergiftet. Und gib uns neu diese Begeisterung für dich, für deine Ehre, für deine Gemeinde, für die Menschen um uns herum. Mach uns neu begeistert von dir. Amen. Gott verwandelt unser Herz. Jesus nimmt am Kreuz alle Schuld auf sich. Wer ihm vertraut, wer Jesus vertraut, den nimmt Gott in seine Familie auf und er stellt eine untrennbare Verbindung her zwischen sich und uns. Und das feiern wir im Abendmahl. Wir feiern, dass er selbst sich für uns gibt, dass er sich mit uns verbindet, dass er vergibt und erneuert. Jesus verwandelt unser Herz. Er gibt sich und wir leben aus ihm. Wir sind mit ihm im Bund. Er vergibt unsere Sünden. Er verbindet uns. Und das feiern wir jetzt gemeinsam. Als Antwort auf diese Predigt. Wenn Jesus dein Herr ist, dem du dienst, der dir Sinn und Kraft und Ewigkeit gibt, dann nimm dann auch ein Stückchen Brot und einen Schluck Traubensaft, um dieses Vertrauen auszudrücken, um ein Zeichen zu setzen, dass Jesus dein Herr ist. Der Team und ich werden jetzt gemeinsam beten und dann werden wir Brot und Traubensaft durch die Reihen gehen lassen. Und ich lese aus dem Lukas-Evangelium noch die Verse, Kapitel 22, die Verse 19 und 20. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis.